Das staatliche Bauhaus, das wurde ja 1919 von Walter Gropius in Weimar als Kunstschule gegründet. Nach Art und Konzeption war es damals etwas völlig Neues, quasi ein Projekt der Moderne. Wodurch zeichnete sich denn das Bauhaus in seiner Gründungszeit aus?
Ja, das war tatsächlich diese Struktur und Form der Lehre, die da angegangen worden ist. Also man hat einfach diesen Unterschied nicht mehr zwischen High and Low, also der hohen Kunst und dem Handwerk. Man hat versucht, das aufzulösen, die Differenz. Man hat die Lehre eben in der Grundlehre tatsächlich an den handwerklichen Kenntnissen, das zeigte sich auch in den unterschiedlichen Werkstätten, die etabliert wurden, angesetzt. Und man sah sich auch im Geiste eines neuen Menschenbildes des Industriezeitalters, wenn man so weit gehen will, wo tatsächlich versucht wurde, die neuen Werkstoffe, die jetzt aufkamen, in Verbindung zu bringen mit einem neuen ganzheitlichen Menschenbild, was sich andockt an dieses Industriezeitalter. Das andere, was auffällig war, ist, dass das Bauhaus, das von vornherein, heute würde man sagen, unter so modernen Marketingstrategieperspektiven sehr international begriffen hat. Also die ganzen Bauhausbücher und Kataloge, die waren von Anfang an auf Russisch, also in die beiden großen neuen Systeme adressiert, in auf Russisch und Englisch auch übersetzt. Es wurden von D-Style, was ja gleichzeitig auch zu betrachten ist, zum Beispiel als Gastlehrende, als Besucher Theo van Duisburg eingeladen oder von der Seite, der russischen Seite, mit Aufgreifen des Konstruktivismus, Malevich. Die wurden aber auch immer wieder eingeladen, um sich gleichzeitig auch abzugrenzen. Und natürlich war sich das Bauhaus auch dieser Parallelität zu den großen Schulen, zum Beispiel in Moskau, Wutemas, was ja praktisch zeitgleich gegründet worden ist. Also man hat sich von vornherein einmal als eine neue nationale Form der Schule begriffen, aber sich auch von vornherein sehr international aufgestellt. Es gab im Grunde genommen auch eine neue Idee der Hierarchie zwischen den Lehrenden. Ob das wirklich so aufgegangen ist, da kann man große Fragezeichen dran machen, wenn man nachher die Meisterhäuser etwas später dann mit der zweiten Station in Dessau sieht. Aber eine neue Idee der Lehre, wo die Lehrenden, die eigentlich eingeladenen Lehrer, gleichzeitig aus den Klassen heraus wieder Assistenten hatten, die dann auch eine Position in der Lehre mit einnehmen konnten und es immer ein starkes Feedback zwischen den Studierenden und den Lehrenden gab. Und das andere, was immer proklamiert wurde, war auch das povere, einfache Material gestalterisch so aufzubereiten, dass es unmittelbar im Alltag nützlich wurde, also funktional wurde. So würde ich es eigentlich. Es gab so eine etwas esoterische Gründungsphase. In den ersten bis 1923, bis Itten da war, da hat sich das alles noch eher vermischt, aber danach hat sich das eigentlich in dieser Form geschärft und als es dann 1925 aus Weimar weg nach Dessau gegangen ist, wurden eigentlich die funktionalistischen und stärker rationalistischen Elemente, dann spielte auch Architektur direkt eine größere Rolle, das moderne Bauen, wurde diese Nähe zwischen dem Übertrag in das Alltagsleben auch das eigentliche Programm des Bauhauses.
Wie Sie erwähnten auch schon, gab es mehrere Stationen des Bauhauses. Ja. Schon im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs zog ja das Bauhaus mehrmals um, von Weimar nach Dessau, von Dessau nach Berlin. Und dort wurde es 1933 dann geschlossen. Und der Krieg selbst, der versprengte ja sowohl die Person des Bauhauses als auch dessen Ideen. Einige der Protagonisten des Bauhauses, wie Josef Albers, Walter Gropius, Herbert Bayer und Ludwig Mies van der Rohe, die emigrierten so zum Beispiel in die USA. Wie konnten denn die Bauhäusler in Deutschland nach 45 an ihrem Programm überhaupt wieder anschließen?
Man muss zunächst sagen, dass viele sind erst 38 gegangen, aber es ist eher eine Ausnahme. Das heißt, die haben schon auch noch mal eine Zeit lang im Faschismus überlebt. Und es ist interessant, man muss immer wieder eine Figur noch nennen, nämlich Hannes Meyer, der hat etwas gemacht, was Walter Gropius immer vermieden hat. Er hat das Bauhaus übernommen und hat es auch in die Struktur einer politischen Haltung übertragen. Was weniger, also Gropius hat das versucht immer draußen zu halten als Direktor. Also er hatte einen ganz klar kommunistisch-marxistischen Bezug. Und 1934 hat eigentlich noch Mies van der Rohe, als dann Hannes Meyer abgesetzt war, versucht, das Bauhaus in die Zeit der neuen politischen Situation zu übersetzen. Was dann, wir wissen, es ist dann verboten worden. Es ist richtig, die meisten sind in die USA dann gegangen. Es sind aber auch den Roten Brigaden und auch in der Verbindung mit den Frankfurtern wie Ernst May einige in die Sowjetunion gegangen, um an der Entwicklung und modernen Aufbau des Marxismus, Kommunismus, Sozialismus mitzuwirken im Sinne der modernen Architektur. Die anderen sind in die USA gegangen. Und es ist so ein komisches Ding, dass eigentlich, das war auch eine Frage, als wir die Ausstellung gemacht haben, dass es immer hieß 50 Jahre Bauhaus. Als wenn diese Schule hat 14 Jahre existiert, dann ist sie geschlossen worden. Und es schien so, als wenn eine bestimmte Form des nahtlosen Übergangs in diese westliche Moderne damit auch behauptet werden soll. Und die Protagonisten des Bauhaus, Albers war in Black Mountain aktiv, die haben sich dann auch so ein bisschen in Anführungszeichen ideologisch getrennt, also gab es schwere Diskussionen, und die anderen sind ja nach Chicago gegangen und haben dort unmittelbar, die hatten einen guten Ruf, unmittelbar auch Einfluss gehabt und Positionen gehabt in den USA, um ihre Modelle, die sie am Bauhaus entwickelt haben, dort auch in die Lehre zu übertragen. Eine wichtige Figur ist, der es auch früher gegangen ist, natürlich dort auch Laszlo Molyneux gewesen. Und tatsächlich mit dieser doppelten Figur, also verboten, auch verfolgt, also auch Herbert Bayer war dann in diesen Ausstellungen der entarteten Kunst etc. von den Nazis eingesetzt worden als ein Negativbild dieser Moderne, und diesen gleichzeitigen Moment, dass die unmittelbar sich etablieren konnten in den USA, kamen sie auch nach 1945 nicht als das Bauhaus, aber als die historischen Figuren des Bauhaus wieder zurück, um eine beratende Rolle, aber auch mit Projekten wie der IBA Berlin und die Hansa-Blöcke etc., später dann der Gropius-Stadt, spielten sie eine Rolle beim Wiederaufbau im Stil der modernen, der funktionalistischen Moderne, der funktionellen Stadt in Deutschland, aber nicht mehr als diese homogene Gruppe der Bauhäusler, die war sehr weit verstreut und aufgeteilt. Und wenn man weiß, dass das einer, der nicht ausgewandert ist, also der Ernst Neufert, der die große Bauordnungslehre, die heute noch alle Architekten lernen müssen, geschrieben hat, der mit Albert Speer eng verbunden die gesamte Waffenindustrie, Architektur im Dritten Reich mit betreut hat, das war der erste Professor in Westdeutschland für Wiederaufbau, der unmittelbar wieder eingestellt worden ist. Also deren Geschichte mehr oder minder neutralisiert wurde, um ihn dann einzusetzen im Sinne des Konzepts der funktionalen Stadt, den Wiederaufbau auch zu betreiben. Also es gab starke Verlinkungen zwischen den USA und Westdeutschland und den Strukturen des Wiederaufbaus. Also es gibt tatsächlich dort nicht einen einfachen Bruch, aber das Bauhaus selber hatte sich komplett aufgelöst in die unterschiedlichen modernen Ausbildungsstätten und auch in den sich inzwischen durchgesetzten internationalen Stil für urbane Entwicklung.
1953, da entstand ja in Ulm die Hochschule für Gestaltung, und diese wurde ja zunächst von dem Bauhaus-Absolventen und auch Schweizer Architekten Max Bill geleitet und auch nach dem Vorbild des Bauhauses konzipiert. Was war denn das Programm von Max Bill und was für Widerstände stellten sich ihm und seinen Ideen vielleicht auch in den Weg zu dieser Zeit?
Es ist interessant, dass das auch da zeigt sich so ein bisschen eine Zeitgeistdiskussion. Die haben ja im Anfang immer gesagt, es ist nicht eine einfache Nachfolge des Bauhaus, sondern Wir stellen uns im Grunde genommen unmittelbar in diesen Neubeginn der Demokratie in Westdeutschland auch mit ein und begleiten die Demokratie durch die gute Form. Das war so ein bisschen der Satz, obwohl privat Max Bill eine ziemlich klar politische Figur war, folgte er aber auch bei der Gründung der Hochschule für Gestaltung in Ulm, deren Gebäude er ja auch entworfen hat, folgte er diesem Diktum von Walter Gropius, der auch bei der Gründungsphase im Hintergrund aktiv war, dass gute Form eine gute Gesellschaft erzeugt, die dann eine gute Form der Demokratie auch abbildet. Es gab ja noch zwei andere Gründungsmitglieder, die Sophie Scholl, später Sophie Eichner Scholl und den Otto Eichner. Das ist ganz interessant, wir haben lange diskutiert, ob die nicht im Anfang neben der Gestaltung unmittelbar ein politisches Department haben. Also nicht nur sagen, wir machen das mit der guten Form, sondern wir reflektieren auch immer durch Politikwissenschaft unser eigenes gestalterisches Handeln. Und damit war so eine Grundkonfliktkonstellation auch in Ulm mit angelegt. Und es gab einen ersten Ansatz. Die hatten immer versprochen, dass die Schule sich im Grunde genommen ein Stück weit selbst finanziert, indem sie, und das war meiner Meinung nach ein innerer Widerspruch, unmittelbar mit Bezug auf die Industrie Produkte entwickeln, die von der Schule unmittelbar in die industrielle Produktion hineingehen konnte. Das waren alles so innere Verwerfungen, die es in der Schule gab und die dann letztendlich dazu geführt haben, dass Max Bill sich als Rektor dann auch 56 zurückgezogen hat.
Ihre Ausstellung 50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus, die schaut ja im Speziellen auch auf das Jahr 1968 zurück. Eine Zeit des Aufruhrs in sehr verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Inwiefern konnte denn die Bewegung von 68 etwas mit den Ideen des Bauhauses anfangen?
Also wenn man die politische Bewegung 68 nimmt, dann hatte die was eigentlich eine Kritik dieser Vorstellung der rationalistischen funktionalistischen Stadt. Wenn man diese 50 Jahre Bauhausausstellung, die hier im Kunstverein im 68 eröffnet worden ist, nimmt, die schlichtweg und einfach sehr positivistisch das Bauhaus zusammengefasst hat, entlang seiner unterschiedlichen Werkstätten etc. Und dann sieht, die ist ja durch 8 Städte weltweit getourt und hatte 900.000 Besucher. Dann gab es wohl einmal die politische Bewegung 68, die sich deutlich abgegrenzt hat gegen diese Konzepte des Rationalismus und Funktionalismus und aber eben eine Bewertung eher aus der Kunstgeschichte oder der Architekturgeschichte heraus, so dass diese 900.000 dort auch hingelaufen sind. Ich glaube, 68 war wesentlich dadurch geprägt, das spielte dann nachher für unsere Konzeption auch nochmal eine Rolle, dass zumindest in Deutschland die braunen Bücher aus der DDR lagen schon vor und haben gezeigt, wie lange die Geschichte des Faschismus in Deutschland durch Personen in den unterschiedlichen Institutionen der Bundesrepublik aus dem Faschismus weiter aktiv waren. Das war die Frage tatsächlich an die Elterngeneration. Das ging ja hier 67, dann 68 los, zu sagen, was habt ihr eigentlich in dieser Zeit gemacht? Und das andere war mit Sicherheit, warum sind wir unmittelbar wieder eingestiegen in Produktionsverhältnisse des Funktionalismus, die sich in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen zuspitzen? Und was meint dieser industriell-militärische Komplex, der auch immer mehr eingreift in das, wie unsere Städte gebaut werden, wie Lebenszusammenhänge, Kleinsiedlungen zerstört werden, wie das angepasst wird an diese großen Blockbebauungen? Das war zum Beispiel im Ruhrgebiet eine Riesendiskussion. Was sind diese Bonnieus in Paris? Und da gab es eine massive Kritik, die sich in 68 zuspitzte, die allerdings schon ansetzte in den 50er Jahren und sich dann sukzessive langsam aufgebaut hat bis zu diesen großen Konflikten, die dann ausbrachen. Wenn man genau guckt, in Paris waren eben auch solche Figuren wie die Situationisten, insbesondere Guy Debord, aktiv, der dieses wichtige Buch schon vorher verfasst hatte, in die Gesellschaft des Spektakels, in der auch immer eine Kritik mit drin lag, des Durchdringens unserer Lebenswirklichkeit durch diesen industriell geprägten Funktionalismus. Das heißt, 68 war beides eine Wiederentdeckung des Bauhaus als historische Schule und die Einbindung massiv des Bauhaus in diese Art und Weise der Geschichtsschreibung, und gleichzeitig kam eine massive Kritik am Bauhaus auf.
Wie Sie gerade erwähnten, wurde ja am 4. Mai 1968 im Württembergischen Kunstverein die Ausstellung 50 Jahre Bauhaus eröffnet. Was wird denn jetzt in Ihrer aktuellen Ausstellung 50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus von dieser alten Ausstellung beibehalten? Was wird aber vielleicht auch von diesen alten Inhalten denen hinzugefügt oder muss vielleicht sogar richtiggestellt werden?
Es ist tatsächlich so, dass die Ausstellung ist für uns ein Bezugspunkt, aber wir machen keine Rekonstruktion, sondern wir beziehen uns auf diese ideologischen Parameter, die da drum angelegt waren. Wir haben auch Bauhaus in der Ausstellung, aber für uns war es tatsächlich zu sagen, wir sind keine museale Institution, wir sind eine Institution als Kunstverein für zeitgenössische Fragestellungen. Für uns war diese ganze Personage, die sich um diese 68er Ausstellung gruppiert hat, interessant nochmal zu gucken. Und eine zentrale Figur war der Gestalter der Ausstellung als alter Bauhäusler, der die 68er Ausstellung auch gemacht hat, das war Herbert Beyer. Und Herbert Beyer ist jetzt so eine Figur, an denen sich so die inneren Widersprüche unserer Begriffe von Moderne auch ganz gut aufarbeiten lassen. Also der war zum einen eben Gestalter dieser Bauhausausstellung bei uns. Wenn man jetzt durch seine Vita hindurchgeht, dann war das bis heute einer der wichtigsten Typografen und Grafikdesigner, die aus dem Bauhaus hervorgegangen sind. Er hat Ausstellungen für Gewerkschaften gemacht in den 1920er Jahren und hat dann aber nach 1933 die wichtigen großen Propaganda-Ausstellungen der Nazis gestaltet. Und zwar das Grafikdesign gemacht. Wenn man in diese Geschichte reinguckt, das ist wissenschaftlich gut von einem Winfried Nerdinger mit dem Buch Der Verschränkung von Faschismus und Bauhaus in 1993 dann so mal historisch aufbereitet worden, dann findet man eigentlich Mies van der Rohe, Lilli Reich, Jos Schmidt, Walter Gropius, eben Herbert Beyer und zig andere Figuren, die aktiv an Gestaltungsfragen im Kontext von Staatspropaganda im Dritten Reich mitgewirkt haben. Beyer selber geht dann in die USA, 38, macht dann, es gibt immer so dann mal die Erzählung, dass er da mit $10 ankommt, der hat gutes Geld unter den Nazis verdient und kommt auch in die USA mit dem Angebot, vermittelt, ich meine durch Gropius oder Mies van der Rohe, das muss ich jetzt aber nochmal nachgucken, die erst eine Ausstellung am Museum of Modern Art zu machen, übers Bauhaus. Interessant ist, da wird gesagt, diese Bauhausausstellung, da wird über das Bauhaus 1919 bis 1928 gesprochen, also die Phase des Kommunisten Hannes Meyer wird einfach ausgespart. Und er macht dann auch gleichzeitig mit Kriegseintritt der USA 42 Ausstellungen für das Museum of Modern Art wie Road to Victory or Airway to Peace. Ist eigentlich, ohne das jetzt moralisch zu meinen, was uns da interessiert, ist diese Verschränkung zwischen dem, was ich an den modernistischen Elementen des Bauhaus beschrieben habe, und das ist offensichtlich interessant gewesen, ist auch für die Nazis, sich diese Moderne als ein Gewand auch mit anzueignen. Und man spürt dann, wie diese Moderne, wenn sie rein formal gelesen wird, für die Gewerkschaften funktioniert, für die Nazis funktioniert und für den Kalten Krieg funktioniert hat. Und diesen Paradoxen spüren wir ein Stück weit in der Ausstellung auch nach.
Blicken wir nun auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Nächstes Jahr wird ja der 100. Geburtstag quasi des Bauhauses gefeiert. Sie haben schon erwähnt, das ist eine Geschichte, die aber sehr zerstückelt ist. Was ist denn Ihrer Meinung nach von den ursprünglichen Ideen des Bauhauses geblieben und welche Entwicklungen zeichnen sich aber auch ab?
Also von den Ideen des Bauhauses ist eine gebaute Umwelt geblieben. Also da müssen wir nur rausgehen auf die Straße und meinetwegen durch irgendeine x-beliebige Fußgängerzone gehen. Also wir müssen ja nicht nur immer an die Ikonen herangehen. Es ist tatsächlich, dieser internationale Stil ist aufgekommen, ist teilweise realisiert und gebaut worden und prägt bis heute unsere Städte. Bis heute ist die ganze Auseinandersetzung oft auch im Design und in der Neugestaltung geprägt durch diese Elemente der Fragestellung, gehen wir zur reinen Form zurück oder erlauben wir uns barocke Schnörkel etc. etc. Es ist eingeprägt in die Lehre. Das Bauhaus, also die gesamte Ausbildung an den Architekturfakultäten wird immer auf das Gelingen und das Wunderschöne, und das muss man auch sagen, wenn man einmal in dem Pavillon von Mies van der Rohe in Barcelona war, den er zur Weltausstellung 29 gebaut hat, erkennt so etwas wie formalistisch streng gemachte schöne Harmonie und Intelligenz im Umgang mit Oberflächen und Materialien. Alles das hat bis heute seine Gültigkeit und auch seine Wirkungsmacht. Das andere ist natürlich, dass, und das ist praktisch der Zwiespalt, dass das Bauhaus immer noch Referenzpunkt dieser Kritik an diesem Konzept der Moderne ist. Natürlich auch durch die Erkenntnisse der Zeit nach 68, durch die Erkenntnisse der Zeit, dass diese Vorstellung kapitalistischer Produktions- und Wachstumsverhältnisse, die ja stark auch mit den formalen Sprachen und den Ideen des Funktionalismus in einer bestimmten Form verbunden sind, dass die als eine zukünftige Erzählung für eine kommende andere Moderne eigentlich in der Form nicht weiter fortgesetzt